Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Solange man nicht in den Spiegel schaut, so geht es mir zumindest, da fühlt man sich eigentlich noch jung. Aber wenn morgens dann die Gelenke knacken oder das eine Glas Wein zu viel war, dann fühlt man sich doch oft auch ganz schön alt in der Mitte des Lebens. Da scheint überhaupt vieles auf dem Prüfstand zu stehen. Und zwei Kolleginnen von mir, die sind dem nachgegangen, Marietta Schwarz und Katja Bigalke. Beide arbeiten hier in Deutschlandfunk Kultur und haben sich dem Phänomen Midlife gewidmet. Und so heißt auch ihr Buch. Und Katja Bigalke ist jetzt hier. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke.
Midlife, da fällt einem ja meistens erstmal die Midlife-Krise ein oder die Wechseljahre, also die Menopause. Aber das ist ja doch auch so eine Zeit, die viel mehr enthält, als dass man nur so von einem Krisenmoment zum anderen schlittert. Ihr habt da am Anfang so eine ganz schöne Idee, fand ich nämlich. Wie wäre das denn eigentlich, wenn man mal so die Altersangabe streicht? Was passiert dann? Was habt ihr da erfahren?
Ja, wenn man die Altersangabe streicht, dann fallen halt erstmal so gängige Bilder weg. Man guckt sich dann den Menschen, den man vor einem hat, an und fragt sich, wer ist das? Was hat dieser Mensch für Erfahrungen gemacht? Ist der lustig oder nicht? Also man guckt auf ganz andere Dinge und sobald die Zahl dazukommt, wenn man dann nach dem Alter fragen möchte, dann gehen so Schubladen auf und man denkt, oh, ganz schön jung für das Alter oder ganz schön alt für das Alter oder, oh, das hätte ich nicht gedacht. Und ich denke, sobald man in dieses Schubladendenken hineinkommt, fühlen sich viele Menschen einfach unwohl. Also ich fühle mich unwohl in Schubladen und auch der Gegenüber, der mich in Schubladen einordnet, ist dann vielleicht irritiert. Und ich denke, selbst wenn man so vermeintlich gute Komplimente bekommt wie, du siehst ja viel jünger aus, als du eigentlich bist, muss man sich ja schon fragen, was ist das eigentlich für ein vergiftetes Kompliment? Also gibt es so etwas, wie man auszusehen hat mit einem bestimmten Alter? Und davon wollten wir gerne weg.
Ab welchem Alter müsste man denn quasi mal anfangen, das zu streichen? Also wann siedelt ihr dieses Midlife an?
Also so Altersangaben streichen, finde ich, da kann man relativ früh mit anfangen. Natürlich gibt es so legale und medizinische Begrenzungen, wo ich denke, Altersangaben machen Sinn. Aber ich denke, die Frage nach dem Alter könnte auch genauso uncool werden wie die nach dem, was machst du eigentlich? Ja, ist ja auch nicht so Partystoff im Grunde genommen. Das Midlife angesiedelt haben wir dann natürlich trotzdem mit Zahlen. Da sind wir nach dem Durchschnittsalter des Lebens gegangen, sind bei einer Zahl, einer krummen Zahl von 40, noch was gelandet. Und haben uns dann überlegt, so ein anderes Ereignis, was ja sehr prägend zumindest für Frauen und dann natürlich auch mit Menschen, die mit Frauen zu tun haben, ist die Menopause. Die liegt durchschnittlich bei 52 Jahren in Deutschland. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir ein paar Ausschläge mit, siedeln das Midlife zwischen 35 und 55 an.
Da gibt es ja auch diese berühmte U-Kurve, wo die Lebenszufriedenheit so nach unten geht. Ist das denn dann so ein Jammertal, in dem man im unteren Bereich des Us hängt oder nimmt man nochmal Schwung, dass es richtig abgeht in dieser Midlife? Zeit.
Also diese U-Kurve besagt ja, dass es zwischen 40 und 50 irgendwann so einen Glückstiefpunkt gibt. Wobei man auch sagen muss, diese U-Kurve ist ein bisschen umstritten, weil man sagt, viele Menschen, die sehr unglücklich sind, die schaffen es dann gar nicht mehr dahin, wo es dann wirklich wieder bergauf geht, nämlich so ab 50 aufwärts. Das heißt, die fallen dann aus der Statistik raus. Andere sagen, in dieser Statistik kommt sowas wie Bildung, sozialer Hintergrund, sozialer Status gar nicht so groß drin vor. Und deswegen muss man die ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber trotzdem, da liegt so ein Tiefpunkt. Und ja, ich denke, das ist eine Zeit, in der gibt es viele Herausforderungen natürlich. Stellen sich viele Fragen, familiärer Hinsicht. Die eigenen Eltern werden mitunter einfach alt und auch gebrechlich. Man muss sich fragen, wie man sich um sie kümmert. Die kleinen Kinder, wenn man welche hat, werden größer. Man muss sich um die kümmern. Oder man stellt sich die Frage, kriege ich noch Kinder oder keine? Dann ist es auch ein Punkt im Leben, wo durchschnittlich die häufigsten Trennungen nach langen Beziehungen stattfinden. Das Scheidungsalter ist durchschnittlich in Deutschland bei 45 Jahren. Das klingt erstmal nach einer Menge Krisen, aber wie wir wissen, ist eine Krise ja auch immer ein Umbruch. Also da kann natürlich auch eine Menge Neues passieren und man kann sich neu sortieren. Und das hat uns auch interessiert. Also es soll jetzt nicht ein Buch über ein Jammertal sein.
Das ist es auch gar nicht und es ist sehr vielfältig. Ihr habt da ganz verschiedene Gebiete abgegrast. Einige hast du ja schon genannt. Aber es gibt eben auch zum Beispiel, wir können ja mal eins konkreter anschauen. Also dieses Phänomen, dass viele Frauen ja sagen, so ab der Mitte des Lebens wird man plötzlich unsichtbar für andere, aber andererseits auch auf schlimme Weise abgebildet, also sichtbar. Und da habt ihr, fand ich, eine ganz lustige Idee gehabt, nämlich mit so einer Branddesignerin darüber zu sprechen, wie weibliche Sexualität oder auch die Geschlechtsorgane von Frauen abgebildet werden. Was hat die da gesagt, wie man es besser machen kann als über hässliche Trockenfrüchte?
Okay, also die Trockenfrucht ist natürlich ein sehr spezielles Phänomen, das jetzt nur einen speziellen Bereich der Sichtbarkeit von Frauen da abbildet. Also bei der Trockenfrucht, auf die sind wir gestoßen, als wir zum Thema Scheidenatrophie recherchiert haben. Ein Begleitphänomen, das mit der Menopause einhergehen kann. Und dazu haben wir dann viele Abbildungen gefunden von vertrockneten Früchten, Pfirsichen, vertrockneten Rosen und haben uns eigentlich ziemlich darüber empört und gedacht, wo soll es denn da hingehen? Was ist denn das? Möchte ich so angesprochen werden? Und darüber haben wir mit Erika Schuller gesprochen, die ist Branddesignerin, und sie gefragt, wie könnte man denn so eine deprimierende Botschaft auch mal anders formulieren, nämlich empowernd? Und wie kann man mit so einem Thema auch umgehen, dass man das auf eine ähnlich, vielleicht leichter Art nimmt, wie das inzwischen mit der Periode ja passiert? Also da steckt natürlich auch viel Arbeit hinter, dass das mittlerweile im Mainstream gelandet ist und man darüber offener reden kann. Und die hatte einfach ganz lustige Ideen oder gute Ideen, dass man halt erstmal sagt, man muss ganz viel in Aufklärung setzen, man muss sich viel mehr mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ja auch gerade so eine Debatte in Deutschland, dass man sagt, hey, mit der Menopause, das können wir so nicht mehr behandeln, auch medizinisch nicht. Da muss viel mehr Aufklärung passieren. Frauen müssen mehr wissen. Also Wissen ist ein Satz, ein anderer Ansatz ist aber natürlich auch zu fragen, Frauen, wie wollt ihr denn eigentlich abgebildet werden? Wie möchtet ihr, dass mit diesem Thema umgegangen wird, wenn ihr in dieser Zeit seid? Und das finde ich erstmal einen ganz guten Ansatz. Also sie ist da offen geblieben in ihrer Antwort. Mhm. Aber ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Ich fand interessant, dass sich da ja was besonders konzentriert zeigt, was auch in dieser Lebensphase nochmal anders virulent wird, nämlich sowas wie Scham. Also dass man eben plötzlich ein anderes Körpergefühl hat und eben auf so verschämte Weise sich zeigt. Ist das denn, weil es geht ja in dem Buch nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer. Haben Männer auch mit dieser Scham zu kämpfen?
Ich würde sagen schon. Ich glaube, alle haben mit Scham zu kämpfen, weil diese Scham sich ja auch häufig eben erstmal physisch transportiert. Es geht darum, dass man sich schämt für den alternden Körper. Und dann ist natürlich die Frage, warum eigentlich? Was passiert da eigentlich? Die einen schämen sich dafür, dass die Haare ausfallen. Die anderen schämen sich dafür, dass die Haare ergrauen. Die anderen schämen sich dafür, dass man vielleicht nach einer Geburt nicht mehr sofort so top in Form ist wie vorher. Also da gibt es viele beschämende Erzählungen darüber, wie man irgendwie auszusehen hat und wie man dann vielleicht im Midlife oder in den mittleren Jahren nicht mehr aussieht. Und da offensiv mit umzugehen und zu sagen, hey, nur weil ich mich jetzt schäme, ist das jetzt kein Grund, mich zu verstecken und zu sagen, ich gehe einfach gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, sondern vielleicht auch dieses Gefühl nutzen, um daraus etwas offensiver wirklich die Öffentlichkeit zu suchen und zu sagen, hier bin ich, guckt mich an und ich ziehe mich auch noch an, wie ich möchte, und ich zeige mich auch noch und ich ziehe mich nicht zurück. Ich finde, das ist ein guter Umgang mit diesem Thema. Und klar, Männer sind davon genauso betroffen wie Frauen, sonst würde man ja zum Beispiel auch nicht dieses Phänomen haben, dass viele Männer in den mittleren Jahren auf einmal wie wahnsinnig anfangen, Sport zu treiben zum Beispiel und sich nochmal so zu messen und Dinge auszuprobieren. Das hängt sicherlich auch mit diesem Gefühl zusammen.
Also eigentlich ja, wenn man das so liest, auch eben die Herausforderungen, die auf einen zukommen. Viele müssen sich um ihre alten Eltern kümmern, viele trennen sich nochmal oder suchen was Neues im Beruf. Darum geht es auch in dem Buch. Das heißt, da ist so eine, dachte ich nochmal, ja schon so eine existenzielle Verunsicherung, die aber ja auch wahnsinnig viel in Bewegung bringen kann, im positiven Sinn.
Das kann sie, ja. Mhm. Also ich glaube, das kann sie. Allerdings hat sich bei uns in den Recherchen so herausgestellt, dass das auch tatsächlich nur dann passiert, wenn man sich damit auch auseinandersetzt. Also wenn man sich tatsächlich fragt, wieso geht's mir emotional gerade so schlecht? Also woher kommt das? Was ist tatsächlich meine eigene Geschichte? Was ist das Gesellschaftliche daran? Woran kann ich etwas ändern? Wie kann ich vielleicht auch anders in Erscheinung treten? Also wo sind meine Hebel? Das andere ist das Physische. Da hatten wir so eine interessante Zahl von einem Altersforscher von 15 und 85, der sagte, wir haben eigentlich zu 85% mehr oder weniger selbst in der Hand, wie wir altern, physisch gesehen. Das heißt, da ist eine ganze Menge Möglichkeit, etwas zu tun, etwas zu verändern. Aber das muss man alles erstmal wissen und man muss sich damit beschäftigen. Also das ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung.
Genau, und den Humor nicht verlieren und den Rausch nicht vernachlässigen. Das fand ich ganz interessant, dass ihr am Schluss auch nochmal sagt, ja, man darf jetzt auch nicht so bierernster durch diese Zeit, sondern man muss auch noch Lust und Spaß haben und eben auch sich mal einen Rausch gönnen. Ist aber gar nicht mehr so einfach, weil man doch stärkere Kopfschmerzen hat als früher, oder?
Das ist so, ja. Damit haben wir uns eben auch beschäftigt, genau aus diesem Grund, weil natürlich zum Beispiel das Alkoholtrinken, das tatsächlich ein Problem ist, wenn man älter wird. Also man verträgt es einfach nicht mehr so gut, man schläft nicht mehr so gut, man regeneriert sich nicht mehr so gut. Und dann ist halt die Frage, gut, welche Rolle hatte denn dieser Rausch, diese Art von Rausch mal in meinem Leben? Und was passiert, wenn ich darauf jetzt komplett verzichte und das in meinem Leben nicht mehr stattfindet? Dann fehlt etwas und die Frage ist, wodurch kann ich das ersetzen? Und da sind wir halt auch bei verschiedenen Menschen gelandet, die einfach verschiedene Ansätze hatten. Die einen spielen leidenschaftlich gerne, die anderen gehen gerne tanzen, dazu gehöre ich auch. Also ich denke auch durch Tanzen, das dauert natürlich etwas länger, sich da in einen rauschhaften Zustand bewegen zu können. Aber da landet man schon irgendwann und ich denke, es gibt halt natürlich immer gute Gründe, auch Feste zu feiern. Und sich das zu Herzen zu nehmen und das auch beizubehalten, ist, glaube ich, ja, das nährt den Humor.
Also offen bleiben und was Neues ausprobieren. Katja Bigalke, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Buch, das Katja Bigalke und Marietta Schwarz zusammen geschrieben haben, ist unter dem Titel Midlife beim Aufbau Verlag erschienen. Und heute kommt es raus.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Moritz Rinke, Dramatiker und Schriftsteller. Vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich gerade meinen Führerschein gemacht und hatte eine 2-CV-Ente und fuhr mit meinem besten Freund an die Côte d'Azur, unser erster großer Trip. Und er hatte irgendwie wahnsinnig schrecklich schlaue Bücher dabei und ich dachte, ja, muss ich auch ein Buch mitnehmen und lief hoch zu meinen Eltern und griff aus dem Regal das Buch Stiller von Max Frisch. Da ging es, wie ich dann später in dieser 2-CV-Ente auf Isomatten in Erfahrung bringen konnte, um Ehe, damit hatte ich eigentlich nicht so viel zu tun, las dieses Buch von einer sehr kapriziösen Julika, die mit einem Stiller verheiratet war, der aber nicht mehr Stiller sein wollte, zwischenzeitlich Mr. White hieß. Mir gefiel das, wie der Frisch schrieb, sehr. Von dem Thema verstand ich nicht so viel. Jahre später, als ich dieses Buch öffnete und der Côte d'Azur-Sand herausrieselte, hatte ich schon eigene Liebesprobleme und Liebeskummer und entschied mich, einen Brief an Max Frisch zu schreiben, um ihm um Rat zu fragen. Das war schon, da studierte ich in Gießen, 1989, schrieb einen langen Brief an Max Frisch, den ich an den Suhrkamp-Verlag schicken wollte. Und dann lief ich zum Postkasten in Gießen, Gießen-Wieseck, und auf der Landstraße war ein Kiosk und da stand oben Frisch gestorben auf einer Zeitung. Und dann konnte ich meinen Brief nicht mehr einwerfen. Dann hatte ich eine Lesung in Berlin, Jahre später, auf dem Theatertreffen, mein erstes Theaterstück. Und mein Professor brachte Marianne Frisch mit, die Frau von Max Frisch. Und die organisierte dann dieses Theaterstück nach Zürich, wo es aufgeführt wurde. Und so schloss sich langsam dieser Kreis mit Max Frisch. Aus dieser Begegnung mit Marianne Frisch wurde dann eine wirkliche Freundschaft. Frisch wurde der Autor meines Lebens, weil ich eben nicht nur Stiller dann gelesen habe, sondern seine Tagebücher, Notate. Ich merkte an Max Frisch, dass Literatur etwas ist, was hellwach ist, das mit Formen spielt. Er war ja auch Dramatiker, eben auch schrieb Tagebücher, tolle Fragebogen, die ich dann selber ausfüllte in seinen Tagebüchern. Also ich verliebte mich in Max Frisch und muss sagen, dass dieser Griff damals in das Buchregal meiner Eltern, wo ich das Buch Stiller sah, der beste Griff in ein Buchregal meines Lebens war.
Der Schriftsteller und Dramatiker Moritz Rinke. Im Januar war er bei uns mit seinem eigenen neuen Buch Unser kompliziertes Leben, heißt es. Und da hat er uns auch verraten, dass Max Frischs Stiller ein Buch seines Lebens ist. Und erschienen ist dieser Roman beim Suhrkamp Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Junge Frauen, die sich auf verbotenem Terrain durchschlagen und auch noch Erfolg dabei haben, das scheint mir doch ein ziemlich gutes Rezept für eine packende und gut verkäufliche Story zu sein. Vor allem, wenn dann auch noch Liebe ins Spiel kommt. Bei dem Jugendroman Anatomie, eine Liebesgeschichte von Dana Schwarz, scheint das der Fall zu sein. Das Buch läuft nicht nur in den USA richtig gut, ist ein New York Times Bestseller. Auch bei uns ist die deutsche Ausgabe prima gestartet. Woran das liegen könnte, Kim Kindermann weiß es bestimmt. Sie hat Anatomie gelesen. Das ist ja, soweit ich weiß, eine Liebesgeschichte, die im 19. Jahrhundert spielt. Was ist da los? Wer verliebt sich in wen?
Hazel verliebt sich in Jack und Jack ist ein sogenannter Auferstehungsmann, also einer, der für Mediziner und deren Lehrzwecke Tote ausgräbt. Und Hazel ist eine Tochter aus gutem Hause und die entgegen der damaligen Regeln Chirurgin werden will. Verkleidet als Mann nimmt sie jetzt so heimlich am Unterricht für angehende Mediziner teil, fliegt allerdings auf und bekommt dann, weil sie doch ziemlich gut schon war, das Angebot, wenn sie es schafft, aus eigener Kraft die Medizinerprüfung zu bestehen, dann öffnet sich das Institut zukünftig für alle Frauen, die Interesse haben. Und hier begegnen sich jetzt sozusagen die Wege der zwei zukünftig Liebenden. Er bringt Jack, also bringt Hazel die Toten, damit sie an denen dann üben kann. Doch schon bald lernen die beiden auch noch mehr. Es gibt andere, feinere Herren, die sind nicht nur hinter den Leichen her, sondern auch hinter jungen, mittellosen Menschen.
Da kommt also auch noch was Gruseliges offenbar dazu.
Genau.
Aber diese Aufstiegsgeschichte von Hazel, das klingt ja erstmal so als so eine Empowerment-Mutmach-Geschichte. Ist sie denn auch so eine vorbildhafte Figur für junge Mädchen? Das Buch ist ja ab 14 gedacht.
Ja, natürlich ist sie so ein bisschen eine Vorzeigefigur. Sie wehrt sich ja gegen die Bilder der damaligen Zeiten. Sie will nicht dem Klischee entsprechen. Sie hat einen eigenen Kopf. Sie ist da schwer hinterher. Das ist alles wunderbar. Und damit bewegt sich Dana Schwarz auch in wirklich guter Gesellschaft. Junge Frauen, die eben gegen die Norm ihrer Zeit kämpfen, die findet man derzeit wirklich in vielen Büchern, in vielen Jugendbüchern. Das ist auch gut so. Und tatsächlich hat natürlich Hazel Vorbildcharakter, zumal die meisten jungen Männer in diesem Buch ziemlich verweichlichte Bürschchen sind. Da ist zum Beispiel ihr Bruder Percy, der fordert ständig Applaus und Küsschen für, wenn er was toll kann. Und Bernard, ihr Verlobter, der achtet sehr eitel darauf, dass seine Kleidung immer im besten Licht präsentiert wird, wie es im Buch heißt. Und da steht natürlich Hazels zupackende Art im krassen Gegenstand dazu.
Aber das ist ja so ein Stoff von dem, was Sie jetzt so erzählt haben, den könnte man sich auch gut so als Schmonzette vorstellen, wenn man da das stilistisch nicht die Zügel in der Hand behält. Wie ist das geschrieben?
Ja, ich muss sagen, also Dana Schwarz, sie betreibt auch sehr erfolgreich einen Podcast und wie da in dem Podcast auch, vermischt sie hier die Geschichte Mord, Liebe, Aristokratie sehr, sehr gut. Das hat auch großes Potenzial und liest sich auch anfangs, muss man sagen, wirklich spannend. Also die ersten Szenen, da bin ich richtig dabei gewesen und dachte so, wow, hier das ist ja alles gruselig und spannend. Friedhofsszenen eben, Autopsie, Forschung der damaligen Zeit, da ist sie wirklich auch sozusagen authentisch. Aber dann ist es ein bisschen so, dass ab der Hälfte des Buches entwickelt sich die Geschichte dann leider wirklich zu so ein bisschen einem leichten Page-Turner mit Fantasy-Aspekt. Da spricht dann auf einmal die junge Hazel in der Zeit des 19. Jahrhunderts von Mom and Dad. Da wundert man sich schon so ein bisschen. Dann zerschneidet sie eben munter die Menschen, verwandelt ihr Castle, in dem sie alleine lebt, in ein Krankenhaus, hat jetzt eben Sex mit dem Leichenbeschaffer. Und das alles unbemerkt von der Außenwelt. Und das, obwohl ihr Verlobter, wie auch ihr zukünftiger Schwiegervater, ein Viscount gleich um die Ecke leben. Also dann kommt noch dazu, dass Hazels größer Widersacher ein Untoter ist. Und da, finde ich, ist es dann doch so ein bisschen, da schwimmt mir dann doch zu viel Stereotype mit. Und das ist eben sowas, was diese Bücher spannend macht, weil sie nämlich so ein eigenes Segment begründen. Ich nenne das jetzt mal Empowerment im Schnulzenroman. Das hat ja derzeit totale Fahrt und wie auch in all diesen Büchern immer, braucht es natürlich den jungen sexy Mann, der das Herz zum Klopfen bringt. Und insofern, ja, ist das hier so ein bisschen dann doch wieder in Richtung Schmonzette abgekehrt, dieses Buch.
Aber ja, sehr erfolgreich, ne? In den USA ein richtiger Bestseller, hier bei uns offenbar auch. Und steckt da schon so ein Muster, so eine Masche dahinter?
Also ich finde es wirklich total beeindruckend. Ja, hier auch schon in zweiter Auflage. Buch ist im Dezember 22 erschienen, jetzt schon die zweite Auflage. Das heißt also, da ist richtig Potenzial dahinter. Und es ist wirklich beeindruckend, was mittelalte Frauen aus den USA in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, da wirklich leisten. Sie schieben den Buchmarkt vor sich her, sind absolut erfolgreich mit dieser Mischung. Und das Ganze hat, ich habe mal so überlegt, eigentlich angefangen mit der Vampirgeschichte von Stephanie Meyers, mit dem Twilight, deren Bücher haben sich weltweit rund 155 Millionen Mal verkauft. Also Wahnsinn. Daraus resultierte dann so Fanfiction wie Shades of Grey, selber dann wieder ein super Erfolg. Und das ist immer dieses Muster, kluges Mädchen rettet jungen, gut aussehenden Mann und diese unter der scheinbaren Glocke, sage ich mal, so einer gewissen Emanzipation. Das ist aber der Hammer, wie sich das verkauft. Jetzt peitscht TikTok und Instagram, die bieten da noch so weitere Anschubkraft, werben Zielgruppen wirklich erfolgreich und gezielt an. Aktuell erfolgreich ist das Colleen Hoover, die schreibt genau solche Bücher. Und Dana Schwarz, die fährt jetzt mit in dem Kielwasser dieses Erfolgs. Also der Nachfolgeroman Immortality heißt, der ist in den USA bereits erschienen, schon da wieder mega erfolgreich. Und im Herbst kommt er jetzt auch hier. Und wenn man den Stimmen glauben darf, dann wird er von den meist weiblichen jungen Fans schon sehnlichst erwartet.
Na, da schauen wir dann auch noch mal drauf. Kim Kindermann war das über deiner Schwarzroman Anatomie, eine Liebesgeschichte, übersetzt von Cornelia Röser. Und erschienen ist das Buch beim Löwe Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wenn der Hamburger Regen graue Schlieren ans Fenster malt, ist traditionell Zeit für die Graphic Novel Tage. Comicschaffende aus der ganzen Welt kommen hier miteinander ins Gespräch. Heute drei Absolventinnen der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften, die kurz vor ihrer ersten Veröffentlichung stehen. Morgen zwei Zeichnerinnen, die bereits für Furore gesorgt haben. Die Italienerin Susu und die für ihren impressionistischen Zeichenstil bekannte Paulina Stulin.
Mit Comics wusste ich endlich, wofür ich zeichne. Eben um dieses Bedürfnis, Gott zu spielen, um eigene Geschichten zu erfinden, um Welten zu schaffen, in denen ich alles komplett autonom bestimmen kann.
Die Hamburger Graphic Novel Tage noch bis Donnerstag, unter anderem mit Paulina Stulin, Susu, Emil Bravo und Flix im Literaturhaus Hamburg oder im Livestream. Was ist Liebe und wer bin ich? Vitus fühlt sich fremd im eigenen Leben. Dann trifft er Emma in der dänischen Dramaserie My Different Ways, die jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen ist.
Ich habe das Gefühl, ich kenne dich.
Das tust du auch.
Woher?
Aus einem anderen Leben.
Die allerbeste Zeit meines Lebens, so lautet der Titel der Romanvorlage von Sigurd Hartkorn-Plätner. Und weil er mit Emma endlich eine gute Zeit hat, verschweigt Vitus ihr, dass seine Ex-Freundin Sarah ein Kind von ihm erwartet. Aber auch die lebenshungrige Emma hat ein Geheimnis. Wie zerbrechlich das Leben ist, zeigt die dänische Dramaserie My Different Ways, zu sehen in der ZDF-Mediathek. Andreas Dorau ist so viel mehr als Fred vom Jupiter. Kein Wunder, dass Element of Crime Mastermind Sven Regener den Vorschlag Doraus, gemeinsam ein Buch zu schreiben, rundweg ablehnte. Kein Roman könne besser sein als das Leben des eigensinnigen Pop-Exzentrikers. Also literarisierte Regener, was Dorau ihm aus seinem an absurden Abenteuern nicht armen Schaffen erzählte.
Kaum fing das neue Jahrtausend an, war irgendwie der Wurm drin. Es drängten junge Leute nach. Ich hatte das Geld, die hatten den Spaß. Ich hatte den Namen, die hatten die Zuversicht. Ich hatte eine Vergangenheit. Die hat meine Zukunft.
Heute liest Sven Regener in Hamburg aus Die Frau mit dem Arm. Andreas Dorau belegt die zum Teil unglaublichen Begebenheiten mit Bild- und Videomaterial. Eine pophistorische Offenbarung, teils zum Schreien komisch, aus einem Künstlerleben, das keine Kompromisse kennt. Oder nur solche, auf die sonst niemand gekommen wäre. Andreas Dorau und Sven Regener performen Die Frau mit dem Arm. Heute Abend bei einem Heimspiel im Thalia Theater in Hamburg.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Ein Krieg, ob es ein vergangener ist oder der aktuelle in der Ukraine, das ist ja etwas Unbegreifliches, ganz egal, wie viel man sich dazu informiert. Literatur schafft es aber immer wieder, sich da anzunähern und vielleicht erklärt das auch den enormen Erfolg der Neuverfilmung von Remarques an die Kriegsklassiker im Westen Nichts Neues, der ja so einen Riesenerfolg bei der Oscarverleihung hatte. Auf unserer Empfehlungsliste für den Monat März, da finden sich auch einige herausragende Bücher zum Thema und Miriam C. und Stefanie von Oppen aus der Lesart-Redaktion haben Sie mit ausgesucht. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn Bücher über den Krieg aus, Miriam?
Ja, es ist tatsächlich nicht ganz leicht, aber alle drei Romane, die wir jetzt heute mitgebracht haben, die erzählen, glaube ich, was über einen bestimmten Krieg, auch über bestimmte Kriegserfahrungen. Sie erzählen aber auch was über alle Kriege. Also alle drei Romane tun das auch in einer Form, die eben gerade nicht von heroischen Helden erzählt oder von so einer Brutalität, die man dann auf dem Schlachtfeld beobachtet. Und das ist ja eigentlich immer die große Herausforderung bei allen künstlerischen Darstellungen über Krieg oder Gewalt. Sie haben ja schon Erich Maria Remarques Verfilmung angesprochen. Auch da diskutieren wir ja gerade, wie lässt sich eben Gewalt darstellen, ohne sie gleichzeitig zu glorifizieren. Und alle Romane, um die es jetzt geht, das sind, wie ja Remarques Buch auch, das sind alles Romane über den Krieg, aber natürlich auch Romane gegen den Krieg, die eben nicht glorifizieren und terrorisieren.
Ja, und man kann vielleicht sagen, also in der Literatur generell steckt ja sehr oft der Krieg. Also gefühlt ist ja fast jedes zweite Buch, das irgendwie sich mit dem Krieg beschäftigt. Und der Krieg und die Kriege stecken irgendwie in uns allen. Und insofern ist das natürlich jetzt wirklich nur so eine kleine Auswahl von sehr, sehr vielen Büchern, die Bezüge zum Krieg haben. Und sind einfach drei Bücher, die genau drei Perspektiven einnehmen, die genau interessant sind für diese spezielle Empfehlungsliste.
Ganz oben auf der Liste, da steht ja ein Roman, Geschichte von Romana, heißt ja von Sofia Andruchowitsch. Das ist wohl die Tochter des ja sehr bekannten ukrainischen Schriftstellers Juri Andruchowitsch. Und dieser Roman ist schon 2020 erschienen. Hat dieser Roman, Stefanie von Oppen, was Prophetisches, wenn man jetzt in die heutige Situation guckt?
Ja, gewissermaßen schon. Und prophetisch, der Begriff, der sagt auch schon ganz viel über das Buch, weil das Buch tatsächlich auch was etwas Mystisches hat, aber dazu vielleicht gleich. Auf jeden Fall prophetisch in dem Sinne ist es auch wiederum nicht, weil dieser Krieg in der Ukraine ja schon seit 2014 wütet und genau darum geht es auch in dem Buch. Also der Protagonist kommt aus dem Donbass zurück, ist schwer verletzt, hat sein Gesicht ist total entstellt und hat sein Gedächtnis verloren. Und da kommt dann die Hauptfigur, Geschichte von Romana, heißt das Buch ja Romana, ins Spiel. Die ist nämlich wiederum Archivarin und sammelt Dokumente und legt sozusagen Geschichte frei und sie behauptet oder ist fest davon überzeugt, dass Bohdan, der eben sein Gedächtnis verloren hat, ihr Ehemann ist. Und dieser Roman befasst sich dann eben mit diesem Freilegen von Geschichte, von Geschichten, von Bohdan, aber eben auch geht weit zurück. Also sie arbeitet in Kiew in einem Archiv an der Sophienkathedrale, an der Tausendjährigen. Und sie geht zurück bis eben in die Zeit von Stalin, diese unendliche Gewalt und diese unendlichen Kriege oder diese unendliche Ungerechtigkeit, die damals stattgefunden hat. Und vor allem auch allem voran dieser Holodomor, der auch traumatisch war für die Ukraine. Und da tauchen dann eben in diesem Roman plötzlich Personen auf aus dieser Zeit. Und insofern kann man sich halt vorstellen, das ist ein Roman, der auf ganz vielen verschiedenen Ebenen spielt und geradezu mystisch anmutet. Also es kommen Urgroßmütter, Waisenkinder, geliebte Priester, die unter Stalin gelitten haben, zu Wort. Und es zeigt dieses Buch, dass das kollektive Gedächtnis sich aus vielen individuellen Erinnerungen zusammensetzt. Und man muss noch hinzufügen, dieses Buch ist Teil einer Trilogie, die Amadoka heißt. Und Amadoka wiederum ist ein mystischer See auf dem Territorium der heutigen Westukraine, der von antiken Autoren wie Herodot und Ptolemäus erwähnt wurde und inzwischen aber verschwunden ist.
Also und das ist ja eine jüngere Autorin, aber es ist auch ein sehr erfahrener Autor mit auf der Liste, nämlich der bosnische Autor Cevat Karahasan, dessen ganzes Werk kreist ja im Prinzip um die Kriegserfahrungen und jetzt sein neues Buch heißt Einübung ins Schweben. Was ist das für ein Buch?
Ja, Cevat Karahasan hat ja die Belagerung von Sarajevo eben durch die Armee der bosnischen Serben selbst miterlebt, die im Frühjahr Frühjahr 1992 begonnen, hatte über 10.000 Menschen das Leben gekostet. Und davon erzählt er jetzt eben in diesem Roman Einübung ins Schweben anhand von zwei Männern. Also es geht einmal um Reiko, der wohnt in Sarajevo und der hat gerade Besuch von Peter Hurst. Das ist ein walisischer Übersetzer und Intellektueller, den Reiko eigentlich auch sehr verehrt. Und eben während der zu Besuch ist, beginnt also die Belagerung der Stadt und die Granaten prasseln also auf diese Stadt. Und Peter Hurst will die Stadt also erst verlassen, natürlich, entscheidet sich dann aber spontan um. Und wir sehen dann beim Lesen sozusagen dabei zu, wie dieser Peter Hurst immer begeisterter ist oder richtig so euphorisierter vom Kriegsgeschehen. Er verliert komplett seine Werte, alle seine Moral. Er stürzt sich so richtig in diese Gefechte, schießt am Ende auf offener Straße um sich, er vergewaltigt. Und eben dieser Freund Reiko, der diesen Peter Hurst so verehrt hat, der erzählt uns das alles aus der Ich-Perspektive und beobachtet das mit zunehmender Sorge, beobachtet aber eben auch, wie sich nicht nur der Freund verändert, sondern die ganze Stadt, also wie sich alle Menschen durch diese Kriegserfahrung verändern.
Also ist ja offenbar das Spannungsreiche, die jeweilige Perspektive, mit der auf den Krieg geschaut wird bei diesen beiden Büchern.
Ja, absolut. Und eben bei Kara Hassan, jetzt ist mir aber besonders aufgefallen, ein sehr philosophisches Buch hat mich auch wirklich sehr beeindruckt. Aber bei Kara Hassan erzählen eben zwei Männer, die aus der Perspektive von zwei Männern. Und deswegen haben wir noch einen Roman mit auf diese Liste gesetzt von Ulrike Dresner, Die Verwandelten. Da erzählen eben nur Frauen aus verschiedenen Generationen über den Zweiten Weltkrieg, wie sie Identitäten wechseln mussten und wie dann aber diese Traumata von Flucht und Gewalt sich 3-4 Generationen später, wie da dann die wieder wirksam werden und da dann wieder aufbrechen und eben immer hier aus dieser Frauenperspektive bei Kara Hassan eben zwei Männer, die erzählen.
Genau, und wenn man vielleicht das noch hinzufügen kann, also bei Kara Hassan interessanterweise spielen die Frauen eher so eine Nebenrolle, ne? Während bei Ulrike Dresner die Frauen absolut im Mittelpunkt stehen, auch wirklich es um starke Frauen geht, hat man bei Kara Hassan den Eindruck, dass die Frauen eben wirklich eher so die Randerscheinungen sind und aber das ist natürlich auch sein Versuch zu zeigen, wie männlich geprägt Krieg normalerweise ist. Und gerade eben an dem Beispiel von diesem unglaublichen Journalisten, der sich da in einer Weise wandelt, wie man es überhaupt nicht glauben kann.
Miriam C. und Stefanie von Oppen, vielen Dank für diesen Einblick in unsere Empfehlungsliste für den Monat März. Und die ganze Liste, die finden Sie auch bei uns im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin der Steffen, 33 Jahre alt. Also ich bin Designer, wohne in Basel in der Schweiz. Ich bin in Freiburg, wo ich mich aktuell befinde, aufgewachsen. Ich habe gerade gelesen von Otto Eichert, Analog und Digital. Das hat nichts mit Computer zu tun, sondern Otto Eichert an sich ist ein Designer gewesen. Der Autor definiert digital als eine Form des Denkens und dass wir in einer Welt leben, wo halt total viel sich mit Problemen auseinandergesetzt würde. Aber es wird viel weniger diese Probleme quasi angegangen, um sie wirklich zu lösen. Und dafür muss man halt quasi von dem Denken ins Machen kommen. Und er nennt halt das Analoge, das Machen, was mit den Händen erfahren, ertasten, greifen und begreifen, dass es halt etwas mit der Hand zu tun hat. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist super interessant geschrieben und man kann es gut nachvollziehen.
In Freiburg liest Steffen Strehl Analog und Digital von Otto Eicher, erschienen als Taschenbuch beim Berliner Verlag Ernst und Sohn.